ARD.
Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit Menschen, die mir zufällig irgendwo begegnet sind. Eine Stunde reden steht auf einem Schild für die Suche. Das Thema ist der jeweilige Mensch, die Geschichte seines Lebens und was ihn umtreibt. Die Bremerhavenerin Margarete Werner treibt tatsächlich einiges um. Ich habe das mal zusammengeschnitten.
Die Natur ist so schön und wie gehen wir damit um? Meine Güte nochmal. Warum ist man nicht mal zufrieden mit dem, was man hat? Dieses Liebevolle, das vermisse ich in unserer heutigen Zeit. Und verzeihen ist so wichtig. Mordet nicht, oder? Keine Kriege. Bitte, seid so, wie ihr seid. Liebevoll, verständnisvoll.
Und für sich.
Ich wünsche mir das.
Brauchen Sie ein Taschentuch?
Nein.
Margarete Werner macht jeden Morgen Yoga, ist Dauercamperin in Cuxhaven. Dass sie von Verzeihen spricht, bekommt Gewicht mit Blick auf ihre Flucht aus Ostpreußen im Januar 1945.
Ich habe damals im Graben, wenn wir zu Fuß gelaufen sind im Eis, kleine Neugeborene
gesehen, die es nicht geschafft haben.
Ja, erfroren. Und deswegen kann ich das nicht verstehen, dass Menschen anderen Menschen sowas antun.
Was sie über Ärzte denkt, dass sie als Flüchtlingskind gemobbt wurde und inwiefern ihre Ehe alles andere als langweilig war, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Margarete Werner.
Hallo.
Wir haben uns in Bremerhaven getroffen, in der Fußgängerzone.
Ja.
Sie kam, glaube ich, aus einem Eiscafé, kann das
sein? Ja, wir treffen uns montags immer um 11 Uhr mit 3 Freundinnen. Sind wir. Klönen so ein bisschen, trinken eine Tasse Kaffee und wir machen uns das schön.
Ich weiß über Sie, Frau Werner, dass Sie 89 Jahre jung sind.
Ja.
Und Sie nähen immer noch.
Ja.
Für sich selbst oder auch für andere?
Nein, nur für mich selbst. Früher habe ich für andere genäht, aber jetzt nur noch für mich.
Hatten Sie eine eigene Boutique?
Nein.
Oder waren Sie irgendwo in der Industrie? Nein,
ich hätte gerne eine eigene Boutique gehabt, aber es sollte nicht sein.
Ne? Wo waren Sie stattdessen?
Ich war bei Steffen, habe ich gearbeitet und so kleine Boutiquen in Gestemünde.
Wenn die jemanden gebraucht haben für eine
Veränderung? Genau, im Verkauf und anschließend habe ich dann die Sachen fertig genäht, Änderungen gemacht und so und Kundinnen dann beraten. Es war immer sehr schön, also ich habe das gerne gemacht.
Wie lange waren Sie Verkäuferin?
So nach Bedarf habe ich gearbeitet. Ne? Ich habe ja nicht immer, ich hatte ja 2 Kinder. Na, die ich dann ja auch versorgen musste. Nicht? Und dann hatte ich noch Cuxhaven, Dun und ich habe meine Mama 9 Jahre auch noch gepflegt.
In Cuxhaven?
Nee, hier in Bremerhaven, wie sie krank war.
Zu Hause sind Sie in Bremerhaven Mitte?
Ja.
Und fühlen sich da wohl?
Ja.
Weil man alles nah und schnell erreichen kann zu Fuß, ne?
Ja, genau.
Und mit Dunen war das was? Da hatten Sie auch dann eine Art Beschäftigung, oder?
Ja, da habe ich mal so nebenbei so geshoppt. Aber das hat mir dann auch nicht so gut gefallen, weil ich dann ja die Freizeit praktisch für die Familie haben sollte. Ne? Und habe auch oft meine Mama geholt oder wir haben eben gefeiert, wie das so war auf dem Campingplatz. Ne? Und da war ich ja voll ausgelastet.
Waren Sie so Dauercamper?
Ja, sind wir immer noch.
Wie viele Monate im Jahr?
Naja, die Sommermonate waren wir immer draußen und es war ja auch schön.
Also nur die Schulferien oder länger?
Ja, also die Kinder kamen ja in den Schulferien, nicht? Und mein Mann ja nur im Urlaub. Und ich habe mir das dann so eingeteilt, dass ich dann eben nicht arbeiten gegangen bin, sondern mir die Freizeit gegönnt habe, alleine. Nicht? Oder ich habe mal meine Freundin Elke mitgenommen und wir haben beide zusammen Camping gemacht. War immer schön.
Nicht? Was schätzen Sie so daran, dass man an der frischen Luft ist?
Das ist aber die Freiheit, die man da hat auf dem Campingplatz. Ne? Viel Freunde eingeladen abends und dann auch ein bisschen schön alles gemacht. Ne? Haben wir gegrillt und so. Und jetzt in meinem Alter schaue ich mir gerne mal die Bilder an, wie das früher war. Das war einfach schön. Und jetzt bin ich natürlich alleine. Mein Mann ist vor 3 Jahren jetzt verstorben und jetzt mache ich aber auch noch gerne zwischendurch mal Urlaub. Ich war auf Fuerteventura letztes Jahr mit meiner Freundin und bin leider dann 3 Wochen sollten wir bleiben oder wollten wir bleiben und die letzten 14 Tage bin ich dann sehr krank geworden. Ne? Ich denke mal auch durch die Klimaanlage oder durch, also so, aber ich habe das knallhart durchgezogen. Ich habe da weder einen Arzt gesucht, sonst was. Meine kleinen Mittelchen genommen, die ich dann ja so nehme.
Zum Beispiel Ingwertee.
Ingwertee viel getrunken, Tees viel getrunken. Und und was ich so. Und mache dann ja auch noch jeden Morgen eine Stunde Yoga. Oha. Und das habe ich da auch gemacht. Ich habe mit meiner Freundin zusammen ein Zimmer gehabt und dann habe ich sie motiviert, dass sie mitmacht.
Macht mir Spaß zusammen.
Aber, oder? Dann kommt ein Aber, nicht?
Dann tat ihr alles weh.
Es ist ja nicht so, dass jeder dann so mitmachen kann, nicht? Und im gewissen Alter hat man dann ja auch nicht so viel Energien. Aber ich habe das durchgezogen für mich und das hat sehr gut getan.
Und das machen Sie bis heute?
Bis heute. Heute Morgen auch. Obwohl ich heute Morgen nicht so Lust hatte. Aber da muss man den inneren Schweinehund überwinden. Und den habe ich ja. Ich habe sehr viel Kraft und Power mitgekriegt. Ich denke mal, das habe ich alles von meiner Oma, ne? Aus Ostpreußen. Ich komme ja aus Ostpreußen.
Die Mutter Ihrer Mutter oder die Mutter Ihres Vaters?
Nee, vom Vater.
Vom Vater. Mhm. Und die ist auch mit rüber?
Nein, die ist auf der Flucht verstorben. Wir sind ja 1945, mussten wir ja flüchten. Mein Papa ist eingezogen worden und ich habe drei Brüder. Der Älteste, der war damals 16 und der hat das dann alles gemanagt. Ich war 9 Jahre, es war sehr schlimm, diese Flucht.
Weil es kalt war, weil es nichts zu essen gab?
Weil es kalt war, einmal, ne? Es war ja zugefroren, wir waren ja auf dem Haff und das war alles sehr traurig. Wir wurden von den Russen von oben bombardiert, ne? Das war schon schlimm. Aber wie gesagt, meine Oma ist dann auf der Flucht verstorben und wir haben sie dann wieder zurückgebracht, konnten wir nicht. Und dann haben wir sie irgendwo beerdigt und die hatte diese Power und ich denke sehr oft jetzt im Alter an sie, weil sie auch so viel Power hatte. Ne?
Ist sie verwundet worden oder ist sie krank geworden?
Nee, sie kriegte einen Herzinfarkt, weil sie das alles nicht mehr verkraften konnte, was da passiert ist. Sie konnte das nicht verstehen, dass man ihr die Heimat genommen hat. Ne? Sie war so verwurzelt. Sie hatte einen großen Bauernhof und da war, als Kind war das, ich kann mich noch daran erinnern, wie sie dann ihre Sachen, ich hatte alles nur Cousins und ich war das einzige Mädchen in der Familie. Und somit hat sie mich natürlich verwöhnt. Ne? Und wir hatten dahinter unserem Bauernhof von ihrem Anwesen, dann war der große Wald, da hat sie Erdbeeren geholt und Brombeeren und was nicht alles. Und wenn ich gekommen bin, bin ich mit meinem Papa hingefahren, auf dem Fahrrad, kann ich mich noch erinnern. Und dann hat sie das alles für mich dann zurechtgestellt. Also sie war sehr liebevoll und diese Liebe habe ich eigentlich mitgekriegt.
Saßen Sie auf dem Gepäckträger?
Ja, oder vorne auf der Stange.
So im Damensitz?
Genau.
Mit den Beinen zur Seite?
Ja, genau. Und je älter ich werde, umso mehr denke ich an meine Kindheit, wie schön ich das hatte. Eine heile Welt.
Und was hat Ihr Papa gemacht?
Mein Papa war bei der Eisenbahn. Meine Mama hat auf dem Bauernhof gearbeitet, was ja früher so Uso war. Ne? Ja, und dann mussten wir dann unsere Heimat verlassen.
Mussten Sie überstürzt los oder hatten Sie ein bisschen Zeit, um alles vorzubereiten?
Nein. Wir mussten überstürzt los. Kann ich mich noch dran erinnern. Also mein Bruder, der hat sämtliche Kisten und Kartons und so zusammengesucht und dann mussten wir ganz schnell packen und dann los. Ne?
Und wie denn, mit dem Auto oder?
Nee, mit dem Zug. Mhm. Und dann wurden wir, ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern, waren die Brücke gesprengt und dann mussten wir aufs Haff. Ne? Und dann kamen diese Erlebnisse. Ja, und dann kamen wir her. Und wir wurden hier auch gar nicht gerne gesehen. Ne? Meine Brüder kamen auf einem Bauernhof, mein Ältester, mein Bruno und mich haben sie dann auch auf dem Bauernhof. Und ich bin dann nachts ausgebüxt. Ich wollte zu meiner Mutter. Ne?
Haben sie mich gesucht?
Haben sie mich gesucht, ja.
Aber haben Sie den Weg gefunden zur Mutter?
Ja, ja. Ich habe natürlich geweint, das ist klar. Ne? Aber das war damals sehr, sehr... Und
durften Sie dann da bleiben oder warum ging das nicht, dass Sie bei der Mutter
Doch, sind? Dann durfte ich bei meiner Mama bleiben, mit aber meinem jüngsten Bruder.
Wie kommt man auf so eine Idee, dass man
weiß ich nicht.
Die Tochter woanders einquartiert?
Ja.
Sollten Sie da arbeiten oder was war die Idee?
Ja, ich musste Kartoffeln aufheben, hinter dem Trecker hinterherlaufen, hinter dem was da so war. Und dann habe ich Kartoffel aufgesucht. Und meine Mama hat beim Bauernhof gearbeitet. Meine Brüder, nur der Jüngste, nicht? Der jüngste Bruder, nicht? Es war ganz furchtbar. Aber ich glaube, das haben mehrere Menschen auch erlebt. Aber ich bin jetzt in dem Alter, wo ich da mal dran denke. Aber diese Kraft von meiner Oma, da bin ich so dankbar. Können Sie das verstehen?
Das verstehe ich. Und haben Sie Ihren Frieden finden können mit dieser schwierigen Zeit?
Ja.
Auch, dass vielleicht andere Menschen zu Ihnen nicht gut waren?
Ja, kann ich einen Frieden finden, ja.
Mussten Sie auch anderen Leuten viel verzeihen, oder?
Ja, auch. Ich glaube, das ist ein Lebensweg, glaube ich, den viele Menschen haben, nicht? Denn Verzeihen ist ja sehr wichtig im Leben, nicht? Viele können ja nicht verzeihen, aber ich kann das. Und dadurch habe ich eigentlich jetzt auch ein Stück Frieden gefunden, den ich brauche. Die Kraft brauche ich jetzt, ne? Es ist alles nicht mehr so schön, vor allen Dingen, was man jetzt so in der Welt hört, wie die Welt aufgestellt ist. Und da mache ich mir schon Sorgen, meine Kinder, Enkelkinder, was die mal ausstehen müssen. Und das bedauere ich sehr. Und ich finde, im Leben, also so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man viel mit Liebe macht, das Herz aufmacht, Menschen einfach mal einen Arm nimmt. Wenn ich das sehe, wie traurig manche Menschen sind,
ja.
Das ist ganz furchtbar. Dann gehe ich abends mal ins Bett und fange an zu beten. Ich bin nun katholisch, meine Mama war sehr, und die hat, ich kann mich noch daran erinnern, auch meine Oma, dass wir immer abends gebetet haben. Und das ist ganz wichtig, dass man den Glauben, dass man irgendwo festhalten kann, nicht? Denn ich sehe das ja auch in meinen Familien, wie anstrengend das geworden ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Es bleibt wenig Zeit und dann kommt noch die moderne Technik dazu.
Die man auch noch verstehen und beherrschen muss.
Die man beherrschen muss. Und das haben wir früher ja nicht gehabt. Wir waren einfach mehr, wie soll ich das sagen? Wir waren mehr Familie.
Nicht? Mehr Gemeinschaft.
Eine Gemeinschaft. Mehr miteinander. Eine Gemeinschaft. Und das bedauere ich so sehr. Und da habe ich manchmal, wenn ich dann manchmal so abends alleine bin, dann mache ich auch mal keinen Fernseher an, nur Radio oder ich lese mal was Schönes. Und jetzt habe ich mir ein schönes Buch geholt. Befreie deine Sehnsucht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Da erkenne ich mich wieder. Wie schön das ist, Sehnsucht zu befreien. Weil jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach irgendetwas. Und da arbeite ich jetzt dran.
Das hört sich ganz schön ambitioniert an.
Ja, weil ich da meine Ruhe finde. Verstehen Sie das?
Mhm. Und die Sehnsucht ist was? Können Sie das schon in einem Wort zusammenfassen oder noch nicht?
Die Sehnsucht, das aufzunehmen, was auf mich die letzten Jahre zukommt.
Ja, sozusagen mit erhobenem Haupt.
Genau.
Den Weg bis zum Ende
ja,
zu gehen.
Ja, bis zum Ende zu gehen. Und ich wünsche mir, und das hat mein Papa, der ist von heute auf morgen auch mit einem Herzinfarkt. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche nicht, dass ich so lange leiden muss.
Mhm.
Und ich möchte auch nicht ins Heim. Und also ich möchte so lange wie möglich mein Leben selber gestalten. Und da ich noch oben bei mir alles noch so funktioniert.
Jetzt haben Sie auf Ihren Kopf gedeutet, ja.
Ja, da bin ich dem lieben Gott dankbar, dass ich diese Gabe mitbekommen habe. Es hört sich zwar verrückt an, nicht? Oder? Ich weiß es nicht.
Nee, ich finde, es hört sich überhaupt nicht verrückt, sondern sehr gut sortiert an.
Ja.
Sie haben eine große Motivation, Sie haben auch eine Kraft.
Ja.
Und Sie haben ein Ziel. Das
ja.
ist schon, also verrückt ist das nicht.
Nee, ne?
Nee. Und engagiert hört sich das an, sehr engagiert.
Ja, und so möchte ich weiterleben.
Und ja, dann das Beste draus machen und das genießen.
Und das Beste Augenblick. Draus machen. Und dann muss ich Ihnen jetzt noch mal was ganz Verrücktes sagen.
Das dürfen Sie.
Was ich vorhabe. Ich wäre ja nächstes Jahr 90, ne? Und dann habe ich meinen Enkel gesagt, der ist jetzt 18, der wird 19. Der macht jetzt sein freiwilliges Jahr. Und da möchte ich mit ihm nach New York fliegen. Und da gibt es ja ein Lied, barfuß auf irgendwo zu tanzen draußen, irgendwas. Ich weiß aber nicht, wie das Lied heißt.
Okay.
Das höre ich mir dann morgens immer an und dann denke ich, und da möchtest du auch mal hin. So mal ganz was Verrücktes machen. aber wissen Sie was? Und dann sagt mein Enkel, ja Oma, aber da müssen wir noch über das Finanzielle sprechen. Und jetzt suche ich einen Sponsor, der mit mir sowas machen kann. Ich meine, fotogen bin ich ja, nicht? Oder?
Bestes. Verrückt. So, dass man quasi so eine Geschichte daraus macht.
Ja.
Mit 90
Jahren. Der mal so eine Geschichte draus macht. Und er könnte mich auf Foto gefangen. Ich tanze nämlich gerne.
Klassisch, also Standardtänze oder frei?
Frei, schon immer.
Und ich glaube, das Lied heißt, wenn sie tanzt, ist sie woanders.
Ja, genau. Genau. Und das ist so ein schönes Lied. Und dann drehe ich mir das Radio auf und dann fange ich an zu tanzen. Aber das sind
Max Giesinger.
Ja, genau.
Max Giesinger ist das.
Ja, genau. Und dann habe ich zu meinem Enkel gesagt, ich meine, wir haben ein bisschen gespart, aber ich denke mal, die Reise wird dir sehr viel Geld kosten. Und das werden wir vielleicht nicht machen können, aber in meinen Wünschen ist das halt eben vorhanden. Aber es muss ja nicht sein.
Ach, heutzutage gibt es doch Crowdfunding.
Was ist das denn?
Da kann man im Internet, gibt es Plattformen, über die man Geld sammeln kann.
Ah.
Und da kann man sagen, alle, die das gut finden, die können hier so viel geben, wie sie möchten. 20 Euro, 100 Euro.
Ehrlich?
50 Euro. Das und das Sparziel ist so und so viel. Und wenn es erreicht ist, sind alle glücklich. Und dann hat jeder einen Teil dazu beigetragen, dass sie die Reise machen können.
Wahnsinn. Dann wird das ja der Traum doch noch wahr, was? Super. Ich bin verrückt, ne? Nein, bin ich nicht.
Also die Idee... Also
ich bin ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen.
Sie sind motiviert.
Ja, genau.
Liebe Margarete Werner, bevor ich Sie gleich frage, wie das war, wann Ihre Ausbildung als Näherin begonnen hat, ob Sie überhaupt eine richtige Ausbildung gemacht haben oder ob Sie das nur so nebenbei gelernt haben,
ja,
dürfen Sie einmal hier in die Box mit den kleinen Fragen des Lebens gucken. Da sind 50 Zettelchen. Sie dürfen 3 ziehen, auffalten und laut vorlesen. Und dann dürfen Sie die Fragen beantworten.
Oh, war ja.
Das ist unsere erste kleine Rubrik bei einer Stunde Reden.
3 Stück.
Es geht darum, Sie noch ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen.
Einer ist rausgefallen, den sollte ich wahrscheinlich nehmen. Hoffentlich ist das groß genug geschrieben. Hätten Sie gern in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wann ja, in welcher? Oh, das ist eine schwierige Frage. Nein, hätte ich nicht. Ich finde mein Leben so, wie das verlaufen ist, in Ordnung. Und ich habe gern alle Sachen gut gemeistert, kann ich nur sagen.
Aber so Wilder Westen oder so? Oder?
Ja, weiß ich noch.
Als es noch keine Autos gab?
Ach so, nee, eigentlich nicht. Es ist alles so, wie es ist, ist in Ordnung.
Oder in der Zeit der Ägypter? In der Antike?
Aha, nein.
Oder halt 1800?
Auch nicht.
Irgendwas?
Nee, da bin ich ganz realistisch. Es ist so, wie es ist. Und ich nehme das auch so hin. In unserem Zeitalter lebe ich gerne. Bloß, was ich jetzt nicht so gut finde, wie unsere Welt jetzt aufgestellt ist. Vielleicht sollte ich mir dann noch irgendetwas anderes suchen. Zum Beispiel die Sonne. Ich habe eine starke Osteoporose und möchte gerne im Winter in die Sonne.
Ja, Osteoporose ist so eine Knochengeschichte.
Habe ich aber auch zu spät erfahren.
Die werden ein bisschen spröde dann, ne?
Ja.
Das heißt, Sie sind immer leicht gefährdet, wenn Sie stolpern oder hinfallen, dass Sie sich was brechen.
Das darf ich gar nicht.
Sie dürfen nicht stürzen?
Nein. Ich bin heute Morgen mit dem Bus gefahren und da muss man sich ja auch vorsichtig immer schön aufpassen, ne? Und da ich ja am Kopf auch noch immer sehr helle bin mit meinem Alter, passe ich auf, dass ich immer Halt habe.
Und Sie haben keine Angst?
Nein.
Ich glaube, deswegen sind Sie auch noch nicht gefallen. Schlimm. Oder sind Sie schon
ein paar
Mal gestürzt?
Ich habe keine Angst. Ja. Wissen Sie, wenn man Angst hat im Leben, dann passiert was. Ich nehme das so hin, wie das kommt. Und ich habe ja einen Beschützer.
Wer ist das? Schutzengel, oder?
Ich habe einen Beschützer. Nicht nur das, sondern auch meine Engel. Und daran glaube ich. Ja. Ich habe einen ganz starken Willen und einen ganz starken Glauben.
Die nächste, bitte.
Wann gehen Sie ins Bett? Sind Sie Nachteule oder Lerche? Kann das sein?
Ja, Lerche sind Frühaufsteher.
Also bei mir ist das ganz verschieden. Nachdem ich Yoga gemacht habe die ganzen Jahre, kenne ich meinen Körper und ich weiß, was er verlangt von mir. Morgens, wenn schlechte Gedanken aufkommen, zum Beispiel über meine Krankheit oder über mein Alter.
Über die Osteoporose?
Mit der Osteoporose. Dann stehe ich früh auf. Aber ich mache meine Übung. Ohne diese Übung ist gar nichts.
Früh heißt um 6 ja, oder um 5:30?
5:30. Mache ich eine Stunde Yoga und dann stehe ich auf und fange meine Wohnung an, mache mir ein schönes Frühstück und ich frühstücke eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Mache mir das alles gemütlich, mache meinen Salat. Ich nehme Tomaten, Gurken und dann mit Kiwi, mit entweder Feldsalat oder sowas. Und dann ein gutes Öl. Jetzt habe ich mir aus dem Reformhaus Öl geholt, Walnussöl. Und lasse mir auch aus dem Reformhaus meine Getränke schicken alle 3 Wochen. Also und wenn ich das nicht hätte, dann ist das nicht. Also ich merke das an meinem Körper.
So Säfte, die Sie unterstützen?
Ja.
Mit Spurenelementen,
mit Epidermin. Spurenelementen. Mit. Und das ist ja auch noch das Schöne. Jetzt wollte ich aber nicht über Ärzte sprechen oder so. Ich erhalte mir meinen Körper gesund und ich nehme nichts. Weder Blutdrucktabletten, nur die Vitamin-D-Tablette, die muss ich. Aber sonst nehme ich nichts. Ich habe meinen normalen Blutdruck, alles. Und darüber bin ich froh und so möchte ich eigentlich auch weiterleben.
Ja. Das hört sich doch gut an. Ist ja doch ein guter Plan.
Ja, jetzt mache ich die nächste.
Gerne.
Mögen Sie Kinder und mögen Kinder Sie? Oh ja, die Kinder lächeln mich immer an. Ich weiß nicht, ob die das spüren und ich mag Kinder sehr. Und ich beobachte das auch in Dunen, wenn eine Familie gegenüber Camping macht und so. Und ich lächle die an, sofort ein Lächeln wieder zurück. Man mag ja dann auch Kinder nicht immer gleich so überfallen oder streicheln, aber wenn ich dann meinen Abwasch mache an der Waschrinne, dann kommen sie auf mich zu und reden mit mir. Und das finde ich so schön. Und deswegen behalte ich auch noch ein Stückchen Kindheit in mir, obwohl ich jetzt 89 werde und nächstes Jahr 90.
Sie gönnen sich quasi das Kind als Spiegel.
Ja.
Und sehen sich ein bisschen da drin auch selber.
Eben,
als Kind. Auch in der Zeit, wo Sie am Bauernhof waren.
Ja, genau.
Wo Ihnen die Oma die Erdbeeren hingestellt hat.
Eben, genau. Das ist so ein schönes Gefühl, was ich mir immer wieder vorhole. Und ich bin ja sehr positiv. Ich lache gerne. Ich mache auch Lach-Yoga.
Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber es ist gut.
Ja.
Man animiert sich dazu, auf Knopfdruck zu lachen,
ja,
oder?
Ja, genau. Und wenn ich dann so blöde Gedanken manchmal habe oder so, die lache ich einfach weg. Oder ich streiche meine Stirn und sage weg damit und dann bin ich wieder voll drauf. Und das erhalte ich mir, solange ich lebe.
Vielen Dank.
Bitte
Sie dürfen
schön.
Die wieder in die Box tun, ja. In dieses Döschen.
So bin ich.
Und beten Sie dann auch einen Rosenkranz und sowas oder Ave Maria?
Nein, das hat meine Mama gemacht und ich habe viel von meiner Mama abgenommen. Die hat mir viele Dinge hinterlassen, Rosenkranz und Engel und sowas. Und das habe ich bei mir und auch eine Kette.
Aber ihr ist es das nicht, dass Sie das brauchen, um zu beten?
Nein.
Ihnen kommt da sowas in den Sinn?
Bei mir kommt dann, und anschließend sind dann meine Wünsche da mittendrin. Ne? Was ich mir
sprechen
wünsche.
Sie das laut aus oder eher in Gedanken?
Nein, manchmal laut und manchmal auch in Gedanken, gerade so, wie ich drauf bin. Ne?
So. Sie sind also nach Bremerhaven gekommen?
Ja.
Mit Vater und, Vater war im Krieg?
Nee, wir sind erst nach Lüdingwurt bei Cuxhaven, ne?
Okay.
Er war in Gefangenschaft, mein Papa, und dann ist er gekommen und was waren das, 1945? Das muss ja eine 50 gewesen sein,
so
1950.
Lange. War der noch weg?
Ja, der war in Gefangenschaft beim Russen. Mhm.
Und wie war er drauf, als er wieder kam?
Sehr still. Der hatte auch einen Lungenschuss. Mein Papa ist verwundet worden. Und daher ist er auch früher aus der Gefangenschaft entlassen worden. Und er
das hört sich für mich jetzt so ein bisschen schräg an, früher entlassen, aber er war 5 Jahre nach dem Krieg erst frei.
Ja, ja, aber es sind ja viele überhaupt nicht wiedergekommen oder noch später gekommen. Und dann ist er in Bremerhaven bei der Eisenbahn und dann kriegten wir von der Eisenbahn eine Wohnung am Holzhafen. Und da haben wir gewohnt. Und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt, mit 14 schon.
Mhm. Wie alt war Ihr Mann zu der Zeit?
Genauso alt wie ich.
Und woher wussten Sie, dass das der Typ ist, den Sie gut finden?
Weil ich mich verliebt habe. So einfach war das.
Und war er ein Gentleman?
Ja.
Was hat er gemacht?
Mich halt verwöhnt.
Und das war ja auch eine Zeit, wo viel aufgebaut werden musste.
Ja.
Hatten Ihre Eltern überhaupt Zeit? Oder?
Ja.
Gab es schon Schule ganz normal?
Ja. Nein. Gab es noch nicht. Wie ich aus Ostpreußen geflüchtet bin, bin ich ja ein Jahr überhaupt nicht in der Schule gewesen.
Da waren Sie nur am Bauernhof.
Ja, genau.
Ich muss noch einmal fragen.
Bitte.
Dann frage ich aber nicht nochmal. Frau Werner, Sie haben vorhin gesagt, dass die Flucht so schlimm war mit diesem Haff.
Ja.
Gab es da noch andere Dinge außer dem Wetter und dem Hunger? Oder?
Sie meinen jetzt ein Erlebnis oder so? Ja, was ich mich noch erinnern kann, ich kriegte, bevor wir geflüchtet sind, wir sind ja 1945 im Januar geflüchtet, kriegte ich zu Weihnachten noch eine große Puppe. Und die hat man mir dann praktisch weggenommen.
Auf der Flucht?
Auf der Flucht. Da kann ich mich noch dran erinnern. War ich auch sehr traurig. Aber ich konnte das auch verstehen. Ich habe das nachher gesehen, dass das Mädchen noch kleiner war. Und da habe ich gedacht, du darfst ihr nicht böse sein. Sie mochte sie leiden und dann hat sie mir weggenommen.
Und das war ein Mädchen, was Sie unterwegs auf den Stationen getroffen haben, die da gelebt hat?
Ja, genau.
Nicht ein Mädchen, das auch auf der Flucht war?
Ja.
Das heißt, Sie wurden von den Menschen, die Sie auf der Flucht angetroffen haben, behandelt wie Tiere? Oder
nein,
doch wie Menschen?
Doch, teilweise, ne? Was man da so mitgemacht hat, da müsste man eigentlich, hätten wir jetzt gar keine Zeit darüber zu reden, was ich alles mitgemacht habe.
Haben Sie das aufgearbeitet mal mit einer Therapie oder
was?
Gab
es damals nicht. Ich habe damals im Graben, wenn wir zu Fuß gelaufen sind im Eis, kleine Neugeborene
gesehen, die es nicht geschafft haben.
Ja, erfroren. Und deswegen kann ich das nicht verstehen, dass Menschen anderen Menschen sowas antun. Und das noch in unserer heutigen Zeit. Wo ist denn da die Liebe? Wo ist denn da Menschlichkeit? Frage ich mich. Auf der Welt, oder? Das geht doch gar nicht.
Und ein besonders schönes Erlebnis?
Auf der Flucht? Ja, wenn ich bei meiner Mama gesessen habe und sie hat mich in den Arm genommen und mich getröstet. Das war mein Anker. Wo ich denn hingehen konnte. Aber es war ein Mensch da, ein liebevoller Mensch. Meine Mama war sehr liebevoll.
Gut, das reicht, oder, über diese Zeit?
Ja, das reicht.
Und wann haben Sie dann geheiratet? Ihren Freund?
Ja.
Als Sie 18 wurden?
Jetzt
lachen Sie.
Wir haben dann geheiratet.
Oder mussten Sie eigentlich bis 21 warten, weil dann waren Sie ja erst volljährig?
Ja, mit 21.
Und Ihre Eltern waren einverstanden?
Nein, nicht so. Mein Papa nicht so. Aber man soll den Menschen ja auch nichts Schlechtes hinterher sagen. Meine Ehe war eigentlich sehr aufregend, wollen wir mal so sagen.
Also alles andere als langweilig.
Ja, es war nicht langweilig. Und,
eher so positiv aufregend oder auch manchmal negativ?
Auch manchmal negativ.
Also, dass geschrien wurde, gehauen?
Ja. Nein.
Gehauen nicht?
Nein, aber...
Und ist er immer treu gewesen?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Ich möchte es auch nicht wissen.
Ja.
Ich bin zur Kuh gefahren und er zur Kuh, aber ich möchte das auch nicht wissen. Ich wollte das auch nicht wissen. Weil solche Dinge muss man halt eben für sich ausmachen. Und ich wollte das nicht sehen oder hören oder wie auch immer. Ich habe mich vor solchen Sachen immer geschützt.
Ja.
Und ich denke mal, das war auch mein gutes Recht.
Sie haben es bewusst ignoriert. Sie hatten vielleicht einen leisen Verdacht, aber was sollten Sie mit dem anfangen?
Ja.
Außer sich ins Unglück stürzen.
Und ich glaube auch nicht, dass er dazu gestanden hätte. Und ich wollte ihn nicht dazu verleiten, dass er sich da hinreißen ließ, Lügen zu erzählen oder die Unwahrheit. Und das wollte ich aus dem Wege gehen und dann habe ich das für mich selber ausgemacht.
Und aber zwischen Ihnen war es weiterhin auch gut, stabil oder herausfordernd?
Nee, herausfordernd. Er war, wie soll ich das sagen, ich will ja andere Männer nicht irgendwie da verurteilen oder so. Er war, manchmal hatte er so Aggressionen, aber wenn ich das so überlege, er hatte auch keine gute Kindheit. Das waren ja diese Jahre, wo das so schwer war. Ne? Meine Schwiegermutter hat ihn mit 17 bekommen und damals war das ja auch sehr schwer, das alles zu... Und ich verurteile auch keinen.
Er war Bremerhavener oder?
Er kam aus Bremerhaven, ja.
Und sein Vater war auch im Krieg?
Ja.
Und kam nicht wieder?
Doch, der kam wieder. Meine Schwiegermutter hat dann nochmal geheiratet und da war auch nicht alles so, wie das sein sollte. Aber das ist das Leben, ne?
Ich finde diese Aussage stark. Sie haben gesagt, Sie haben sich geschützt davor.
Ja.
Sie haben einfach bewusst die Augen zugemacht und gesagt, stopp, ich möchte das nicht
eben
dass es mich bitter macht, dass es mich vergiftet, ja, dass es mich fertig macht. Und mein Mann, Sie haben quasi eine Art Distanz aufgebaut, ja, so eine Art Puffer,
ja,
wie so
genau,
ein Schutzring.
Und nicht nur mich, sondern mein Mann auch. Denn in dem Moment, wenn ich ihn darauf angesprochen hätte, bestimmt irgendwie Lügen aufgetischt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht.
War er denn zu den Kindern gut?
Naja, manchmal nicht, manchmal doch. Diese Aggressionen, die kann man ja auch, denke ich mal, nicht so verstecken, nicht?
Also er konnte es nicht?
Nein, er konnte das nicht. Obwohl ich manchmal gesagt habe, geh in den Keller, nimm dir Boxhandschuhe und fang an zu boxen, damit du deine Aggressionen loswirst. Aber auf mich hat man ja nicht gehört. Das ist, fand ich immer sehr traurig und schade, dass man auf mich nicht gehört hat.
Das überrascht mich jetzt, weil Sie so jemand Starkes sind, ja, Frau Werner. Ja. Dass er sich nicht getraut hat, sich einzugestehen, dass Sie ihm einen guten, wohlwollenden Ratschlag,
nein,
einen Tipp, eine Hilfe anbieten.
Nein, das wollte er nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde.
Aber die Boxhandschuhe und Schlagen brauchte er, weil er auch handgreiflich war gegenüber den Kindern.
Naja.
Das war ja normaler Erziehungsstil damals, oder? Wurde auch in der Schule gehauen?
Ja, in der Schule. Aber das kenne ich auch noch in der Schule. Und ich wurde früher ja auch gemobbt, ne? In der
Als
Schule.
Als Flüchtlingskind.
Mhm. Weil ich nicht die Sachen angezogen hatte, die wir hatten. Wir hatten ja damals nichts.
So, und jetzt kommt der Schwenk zur Näherin. Haben Sie da eine Ausbildung gemacht?
Na, ich habe sie abgebrochen.
Weil ein Baby kam.
Ja, das war mir dann wichtiger. Aber das war nicht so schlimm, finde ich.
Ja.
Ich habe mein Leben auch so gemeistert.
Sie haben es nie bedauert oder bereut, dass es so kam?
Ja, aber ich bin eigentlich auch kein Mensch, der sich jetzt so hinsetzt und sich selber bedauert. Das bin ich nicht. Ich bin es nicht. Es war so, ich habe es so hingenommen und ich habe immer das Gute daran gesehen, auch darin. Ich hätte ja nie den Kindern irgendwie Schuld geben können oder so.
Ja, das ist Sache der Eltern gewesen.
Ja.
Sag ich jetzt mit einem, ja, verschmitzten Grinsen.
Ja, es war
Grinsen.
So. Und das mache ich jetzt auch noch. Ich würde mich nie bedauern oder mich klein kriegen lassen.
Oder andere verantwortlich machen,
ja,
für Entscheidungen,
nein,
die Sie getroffen,
nein,
haben.
Nein, überhaupt nicht. Denn es läuft ja nicht alles jetzt glatt. Das kann man ja nicht sagen.
Nee.
Auch in der Verwandtschaft nicht. Auch im Freundeskreis nicht. Es geht ja gar nicht. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt und jeder so ein bisschen mal nachdenkt, was er da gesagt hat oder wie auch immer. Mein Gott, nochmal, das bleibt doch nicht aus, oder? Und verzeihen ist so wichtig.
Ja.
Gucken Sie mal, ich bin mit Elke jetzt 53 Jahre befreundet. Wir sind durch dick
das
und dünn gegangen.
Ihre beste Freundin, die auch mit Ihnen unterwegs war, als ich Sie getroffen habe.
Ja, genau. Und wir haben Spaß gehabt und jetzt ist ein anderes Zeitalter angebrochen. Wir sind beide älter und jetzt haben wir festgestellt, dass wir danach leben müssen.
Sie sind durch dick und dünn.
Ja, genau.
Das ist auch so ein bisschen Ihr Geheimnis, oder? Deine beste Freundin. Einfach,
ja,
jemanden haben.
Ja, genau.
Für, na, den man da sein kann und der für einen da ist.
Ja, ist doch schön, oder?
Das ist super.
Also man wiegt das immer auf mit Reichtum und das muss man haben und das muss man haben. Warum ist man nicht mal zufrieden mit dem, was man hat? Denn Freunde, Freundschaft, Kinder, die gesund sind, Enkelkinder, die gesund sind, kann man doch dankbar sein,
ja,
oder nicht?
Ja.
Und warum sind wir das nicht oder die meisten nicht?
Ja, weil das Haar in der Suppe dann doch stört. Oder manche lassen sich halt vom Haar in der Suppe mehr stören, als dass sie sich auf das fokussieren, was...
Nein, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die ein bisschen positiver sind. Nicht mehr immer dieses Negative, wenn ich umhöre. Immer nur dieses, oh, und dieses und dieses und jenes. Ich sage, dann fangt ihr doch mal an mit Positiven. Geht doch mal durch die Straße und lächelt mal Menschen an. Die gucken euch blöde an oder mach mal irgendwas. Die rufen gleich den Krankenwagen und dann kommst du in eine Zelle rein. Die denken, die tickt oben nicht ganz richtig.
Mussten Sie schon mal in die Psychiatrie?
Nein! Und da will ich auch gar nicht hin, weil ich oben normal bin, oder?
Ja, ja. Ja. Aber Sie haben schon recht. Also lächle und der Tag wird schöner. Also,
ja,
wenn man das nicht selber in Angriff nimmt, dann...
Ja, warum nicht? Und was meinen Sie, was wir in Cuxhaven, in Dun für schöne Stunden hatten? Da hat man sich zusammengesetzt und jeder hat mal gesagt, wie er drauf ist oder mal nicht so gut drauf ist. Und den haben wir mitgezogen, den haben wir belächelt, wir haben Spaß gehabt, wir haben uns untergehackt, wir haben uns in den Arm genommen, wir haben gelacht, wir haben den Menschen mal wieder aufgebaut. Aber heute, ich weiß nicht.
Nur in Ihrer Generation oder empfinden Sie das auch so bei Leuten, die noch jünger sind?
Dass
diese Griesgrämigkeit
ja,
so um
sich
Ja,
die auch noch jünger sind.
Aber Lach-Yoga ist schon sehr speziell. Wie sind Sie daran gekommen?
2006 habe ich angefangen, Lach-Yoga zu machen. Da war eine junge Dame, Sabine Vogel, und kann ich ja ruhig sagen, ne, vielleicht meldet sie sich ja, wenn sie das hört. Irgendwie hat sie einen Kurs gemacht und hat das dann angeboten im Fischereihafen. Da war eine Ärztin, die hat die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
Okay.
So, und dann bin ich da hingegangen und habe gedacht, ach Griddel, das ist was für dich. Denn meine Freunde und so, die sagen ja alle Griddel zu mir, obwohl ich Margarete heiße. Das kommt aber auch daher, weil mein Papa mich immer so genannt hat.
Griddel. Und haben Sie noch andere
Hänsel
Freundinnen?
Hänsel und Griddel, hat er immer gesagt.
Konnten Sie noch andere Freundinnen mitschleppen?
Ja, weil ich gesagt habe, lernt das doch mal kennen. Das Lachen ist so wichtig im Leben. Wenn mich das nicht begleitet hätte, ich glaube, ich würde hier nicht sitzen.
Waren Sie gefährdet? Hatten Sie düstere Gedanken, dunkle Gedanken?
Na, zwischendurch habe ich sie immer. Das ist aber auch ganz normal. Also das kann man nicht einfach so trennen von Gut und Böse. Das geht gar nicht. Das haben wir alle in uns. Ne? Und die manchen stehen dazu und die anderen überspielen das. Nein, ich stehe dazu. Ich habe auch schlimme Gedanken manchmal.
In Richtung, ich will nicht mehr, oder?
Ja, ist doch ganz normal, oder? Aber ich tue es nicht.
Ja. Ja, wenn es einem zu viel ist und wenn man mal einen schlechten Tag hat und dann...
Ja, dann muss man da eben, was schön ist, dann mache ich mir mein Frühstück oder mache Musik an oder nehme meine Näharbeiten, ne, was ich mir mache oder so und denke mir denn das aus und dieses und jenes.
Sie nähen vor allem für sich selbst, glaube ich, oder? Die Weste haben Sie bestimmt selbst genäht, diese weinrote Weste, die Sie anhaben? Das ist so ein bisschen, ist das Filz?
Nein, was ich selbst genäht habe, ist diese...
Dieser Pulli?
Den Pulli.
Mit Rollkragen?
Ja.
Und einem ganz raffinierten Aufbau an den Ärmeln?
Ja. Den Stoff habe ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt und da war nicht genug Stoff. Und dann habe ich gedacht, und jetzt machst du das da so.
Das bedeutet, er ist am Bereich des Oberarms, sind die Streifen quer.
Quer und hier
auch,
sind
wie
sie
auch
längs.
Am Bauch und Rücken und vorne am Unterarm sind sie längs.
Genau.
Sieht ganz schön raffiniert aus.
Sehr guter Beobachter. Aber das mache ich immer so.
Und rosa und rot ist so Ihre Farbe, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Jetzt haben Sie gerade Ihre Mütze hochgehalten, die auch rosafarben ist.
Die liebe ich über alles.
Liebe Griddel, Sie dürfen einmal in den Koffer gucken, der daneben Ihnen steht. Und Sie dürfen einen Gegenstand auswählen. Und dann dürfen Sie uns erzählen, warum Sie dieses Ding ausgewählt haben.
Was, den Koffer aufmachen?
Ja, da sind verschiedene Sachen drin. Das ist unsere zweite Rubrik.
Ist der schwer?
Nee, einfach den Deckel hoch. Ja, so.
Und einfach was aussuchen?
Ja.
Oh, ein Pinsel. Nee, das erinnert mich an meinen Mann. Ach, wissen Sie, was ich jetzt mache? Hier.
Was ist es geworden? Das Sparschwein?
Mhm.
Home Sweet Home steht drauf.
Da lege ich jetzt mein Geld rein, was ich spare, für mein nächstes Jahr nach New York zu fliegen.
Ja. Und haben Sie immer in der gleichen Wohnung gewohnt oder hatten Sie,
nein.
Sie hatten ja auch immer Ihren Campingplatz? Den haben Sie schon ganz lange, oder? Schon
über 50 Jahre.
Wow.
Ich glaube 53 oder 54 Jahre am gleichen Platz. Und da fahre ich jetzt wieder hin, im Mai, denke ich mal.
Warum hat das früher nicht geklappt mit dem Sparen? Weil nicht genug da war, um was auf die Seite zu legen?
Nein, konnten wir ja nicht. Es musste ja alles angeschafft werden.
Sagte Ihr Mann oder sagten Sie?
Nein, beide.
Okay.
Und die Kinder haben ja auch Geld gekostet. Und früher war das ja noch so, dass wir den Kindergarten ja auch alles selber. Und es gab ja noch kein Kindergeld. Meine Tochter ist 63 geboren und mein Sohn 66. Was meinen Sie, was wir gearbeitet haben? Ich habe manchmal nachts noch bis um 12 noch Änderungen gemacht.
Und Ihr Mann war Maler?
Maler, mhm. Ja.
Hat er seinen eigenen Betrieb gehabt oder war er angestellt?
Nein, er war angestellt. Ja, das Leben war nicht so mal eben so.
Auf Hosen gebettet?
Nee. Wir haben gespart und wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte und einen ganz lieben Onkel im Fischereihafen, der uns ab und zu mal ein bisschen was gebracht hat, so mussten wir uns halt durchkämpfen, ne? Doch, wir haben gespart, aber nicht so viel. Denn es heutzutage, das Leben kostet ja auch. Es wird ja alles teurer.
Also Sie konnten sich dann auch einen Wohnwagen mal schick,
genau,
einen frischen gönnen irgendwann.
Genau, Wohnwagen und die Miete ist ja jetzt auch wieder teurer geworden.
Wie oft sind Sie umgezogen in Bremerhaven?
Hier in Bremerhaven, meinen Sie? 2-3 Mal. Aber das hat gereicht.
Und fühlen Sie sich wohl, wo Sie jetzt sind? Ist das Ihr Zuhause?
Ja, aber es wird schwierig werden. Ich wohne in der zweiten Etage mit dem
Ohne
Tragen.
Fahrstuhl.
Ohne Fahrstuhl. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wenn mein Mann so, der Doktor kam dann zu meinem Mann und sagte, Treppensteigen ist gesund. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich die Treppen raufgehe.
Sie sagten vorhin, Margarete Werner, dass Sie nicht so sehr gerne über Ärzte sprechen wollen. Was ist das denn für ein Wunderpunkt?
Da habe ich kein gutes Verhältnis zu. Ich nicht. Aber damit will ich nicht sagen, dass die Ärzte schlecht sind. Das Problem ist, weil ich mich durch meine Ernährung, durch meinen Lebensstil, durch meine Kraft, mein Leben selbst in die Hand genommen habe. Ich brauche dann einen Arzt, wenn mir mal wirklich mal was Ernstes. Dann brauche ich ihn und dann gehe ich auch hin. Aber diese ganzen, wie soll ich das sagen?
Diese ganze Medizinmaschinerie
liegt mir nicht.
Vorsorge hier, Vorsorge dort.
Auch
und wäre nicht das was für Sie und wäre nicht das für Sie besser?
Nein.
Und damit ging es doch leichter?
Nein.
Das möchten Sie alles nicht. Sie möchten das quasi, wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie in Ruhe gelassen werden.
Ja,
mit Ihrer eigenen Lebensweise.
Mit einem meiner eigenen Lebenserfahrung und mit meiner Lebensweise möchte ich selber über meinen Körper bestimmen. Und ich habe ein Recht dazu. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich nicht mehr kann, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen möchte.
Sozusagen und zu Ende bringen möchte.
Ja, genau.
Das nennt man, glaube ich, aktive
Sterbehilfe.
Das wäre für Sie ein wichtiger
das
Punkt.
Das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Und dass das noch nicht durchgekommen ist, das verstehe ich nicht.
Ja, das ist ein komplexes Thema.
Aber
Sie ärgert das ein bisschen.
Mich ärgert das.
Da gab es ja auch schon verschiedene Urteile vom Bundesverfassungsgericht.
Ja, genau.
Wonach das eigentlich nicht mehr verboten werden darf. Aber die Medikamentengesetzgebung steht dem noch
entgegen. Ja, genau. Und das würde für mich selbst eine Beruhigung sein. Verstehen Sie das? Wenn ich weiß, genau, ich kann nicht mehr.
Dann möchten Sie den Ausknopf
haben. Dann möchte
haben.
Ich den aus, ja, genau.
Aber jetzt muss ich Sie ganz provokant fragen.
Ja.
Nicht erschrecken, Frau Werner.
Nein.
Pfuschen Sie da nicht dem Herrgott ins Handwerk?
Auf der einen Seite ja. Aber ich glaube, der liebe Gott würde mich verstehen. Der würde mich verstehen und ich würde dann auch um Verzeihung bitten können.
Ja, beziehungsweise Sie würden es nicht ohne ihn machen, nicht an ihm vorbei. Sie würden es mit ihm machen.
Ja.
Sie würden ihn mitnehmen und
ja,
er muss dann eben mit.
Ich würde ihn mitnehmen.
Ja.
Auch meine Engel würde ich auch mitnehmen. Sieht her, ich kann nicht mehr. Das gilt, denke ich. Und ich glaube da auch dran.
Ja.
Und ich finde immer, man sagt ja, im Glaube versetzt Berge. Und daran glaube ich auch. Ich möchte dann so halt eben in die Arme vom lieben Gott. Und ich glaube, der würde mich auch verstehen und würde mir verzeihen.
Schöne Vorstellung.
Ja.
Danke, dass Sie so offen und so ehrlich sind. Und auch über so ein heißes Eisen sprechen.
Ja, aber ich bin so. Also ich schaue lieber sowas in die Augen, weil ich mir ja auch meine... Und wissen Sie was? Weil ich so denke, beruhigt mich das unwahrscheinlich.
Sie wissen, wenn der letzte Moment gekommen ist, ist es nicht vorbei.
Ja.
Sie haben eine Hoffnung auf eine Ewigkeit.
Genau. Und wenn ich aus dem Haus gehe, dann bete ich, dass der liebe Gott mir beisteht, dass ich wieder gesund nach Hause komme. Und das mache ich jeden Tag.
Sie sind jeden Tag unterwegs?
Fast.
Weil Sie Hummeln im Hintern haben?
Fast, weil ich Hummeln im Hintern habe.
Sie möchten nicht zu Hause rumgehen?
Nein, ich möchte zu Hause nicht vereinsamen. Und deswegen gehe ich raus. Und wenn keiner da ist, wo ich mich verabreden kann, dann gehe ich auch alleine. Und ich finde das auch schön. So wie gestern, ich bin 1,5 Stunden alleine spazieren gegangen. Und für mich ist das herrlich, ist das wunderschön, alleine mal zu sein.
Und Ihre Kinder haben sich keine Sorgen gemacht? Die kennen Sie?
Die kennen mich. Und ich sage dann auch so, wie ich mich fühle. Ob meine Tochter da nur mit einverstanden oder nicht. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich sage, weißt du was, das ist mein Leben. Und ich möchte so lange wie möglich mein Leben selbst bestimmen.
Ja. Und die New York-Reise?
Und die New York, ja, das steht.
Ist nochmal so ein richtiger Paukenschlag.
Ja, das ist noch, und das wäre toll. Oh, das wäre so schön, wenn ich das noch erleben könnte. Herrlich.
Es gibt ja auch dieses Lied, ich war noch niemals in New York.
Gibt es das auch?
Udo Jürgens.
Ach ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ein Glück, dass Sie mich auf den Gedanken gebracht haben. Lustig. Oh, das wäre ja toll. Aber wenn ich das gemacht habe oder so, dann informiere ich Sie.
Ich habe mir notiert, Frau Werner, dass das erst 3 Jahre her ist, dass Ihr Mann verstorben ist. Genau.
Mhm.
Haben Sie es gut verdauen können?
Ja.
Mussten Sie ihn vorher pflegen?
Ein Jahr habe ich das mitgemacht. Aber ich wundere mich hinterher, dass ich die Kraft gehabt habe, das über mich ergehen zu lassen.
Diese Pflege, oder?
Die Pflege, weil, also es ist ja Pflegepersonal gekommen, ne?
War er bettlägerig?
Ja, die letzten, er hatte Hautkrebs. Und das war sehr schlimm für mich und für meinen Mann sicherlich auch. Aber er konnte sich nicht öffnen. Er konnte niemanden an sich heranlassen. Und das war so furchtbar. Das glauben Sie nicht.
Das heißt, er hat sich nicht ausgesprochen?
Nein.
Mit Ihnen?
Nein.
Oder mit jemand anderem?
Nein. Meiner Tochter auch nicht und mein Sohn auch nicht.
Aber war er noch bei Verstand? War er noch?
Das war er noch, ja. Das fand ich so traurig, dass ich, wenn ich ihn auch mal angefasst habe oder so, ne? Das wollte er alles nicht. Und dann habe ich mich manchmal gefragt, was wohl in ihm vorgegangen ist. Er wusste ja, dass es zu Ende geht und dass er mich so abgelehnt hat.
Schon längere Zeit?
Wahrscheinlich, ja. Was ich gar nicht so bemerkt habe, ich weiß es nicht. Muss ja ganz furchtbar gelitten haben, aber das wollte er alles nicht.
Und dann haben Sie wie lange gebraucht, um den Abschied zu verdauen?
Da bin ich immer noch mit drin. Und das werde ich auch nicht irgendwo ablegen können. Da bin ich ja ehrlich zu mir selber, ne?
Das wird ein Teil bleiben.
Das wird ein Teil bleiben. Ich glaube, das werden wir alle Menschen so haben. Manche Menschen sagen, ja, ich bin da drüber. Nein, das geht nicht. Ich war 63 Jahre mit ihm verheiratet. Kann man doch nicht so einfach, put, das geht doch gar nicht, oder? Ich finde das nicht gut. Nein, es wird immer ein Teil bleiben. Und ich habe für mich, was meine Tochter auch sagt, Mama, du bist zu bewundern, dass du das so für dich verarbeitet hast. Es wird immer ein Teil bleiben von mir.
Aber es ist unter Ihren Füßen.
Ja.
Sie haben es im Griff. Es bestimmt Sie nicht.
Nein, es bestimmt mich nicht. Und das ist wieder die Kraft, die ich habe, über mein Leben selbst zu bestimmen. Da lasse ich niemanden rein. Nein?
Und das haben Sie entwickelt? Vor der Flucht, nach der Flucht?
Während der Flucht muss ich das ja gekriegt haben. Weil ich so viel durchgemacht habe, denke ich mal, dass ich so geworden, wie ich jetzt bin. Und ich habe das Glück, dass ich mich so annehme, weil ich ja eigentlich positiv bin. Ich tue keinem Menschen was, kein Tier, sonst Kinder, sonst irgendwas. Ich tue nichts Böses. Und mir mache ich auch nichts antun, was irgendwie nicht in Ordnung ist. Also so lebe ich meine letzten Jahre noch.
Sie machen sich auch keine Vorwürfe.
Nein, muss ich nicht. Und das möchte ich auch nicht. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hat der liebe Gott mich so gewollt, wie ich jetzt bin.
Na, wahrscheinlich.
Ja, meine Mama hat mir ja mal früher erzählt, in Ostpreußen hatten wir ja viel Quellen, nicht? Geheiligte Quellen. Sie war sehr gläubig und wie sie schwanger mit mir war, ist sie an eine Quelle gegangen und hat Quellwasser genommen und hat auf ihrem Bauch gestreichelt. Das hat sie mir mal erzählt. Das fand ich so rührend, so schön. Und ich finde, sie können mich vielleicht jetzt so irgendwie überheblich oder so, aber dieses Liebevolle, das vermisse ich in unserer heutigen Zeit.
Ja.
Schade, denn wir brauchen alle Liebe, alle. Mal Streicheleinheiten oder so. Und warum können wir Menschen das nicht geben? Denn würden keine Kriege sein oder sonst irgendwas.
Ich glaube, weil viele eben blockiert sind aufgrund von irgendwelchen Ansprüchen, Erwartungen, Scheinerwartungen, Lebenslügen.
Ja, aber wenn Sie jetzt mich, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt noch aufnehmen oder so.
Wir nehmen auf.
Ja?
Ja, ja.
Dann habe ich eine Bitte an die ganze Welt. Überlegt euch, euer Leben wäre einfacher, wenn ihr so denken würdet wie ich. Mordet nicht, oder? Keine Kriege. Bitte. Seid so, wie ihr seid. Liebevoll, verständnisvoll.
Und fürsorglich.
Ich wünsche mir das.
Ja. Brauchen Sie ein Taschentuch?
Nein.
Einmal durchatmen, liebe Margarete Werner.
Ja.
Ich gebe Ihnen die Dose mit den großen Fragen des Lebens. Sie dürfen wieder drei Zettelchen ziehen.
Mal gucken. Aus welcher Begebenheit haben Sie am meisten gelernt? Oh. Das wäre bestimmt meine Flucht aus Ostpreußen.
Wie lange hat die gedauert?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Aber mehrere Wochen oder mehrere Tage?
Nee, mehrere Wochen. Denn wir sind ja auch unterbrochen worden, ne? Durch die Bombardierung. Erst sind wir zu Fuß gelaufen, neben einem Wagen hinterher. Wir wurden ja diese Tracks, da wurden wir einfach draufgesetzt vom Bauern irgendwie. Und dann sind wir zu Fuß gelaufen. Es war sehr schwierig. Und dann sind wir ja bombardiert worden. Und dann die Brücke. Da erst mit dem Zug und dann das. Und dann sollten wir ja mit dem Schiff. Und dann die Gustluft oder wie die hieß. Die, die Fähre. Und da hat meine Mama gesagt, das ist voll, da gehen wir nicht rauf. Und die ist ja untergegangen. Ne? Also meine Mama hat auch schon so, also ich denke mal, das habe ich alles von ihr oder von meiner Oma. Und diese Begebenheit der Flucht hat mich geprägt. Das ist ganz klar. Ne?
Ja.
Jetzt die nächste Frage.
Sehr gerne.
Wo standen Sie schon einmal im Abseits?
Das haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie mal gemobbt wurden. Aber ja, vielleicht war später noch was, als junge Erwachsene oder als junge Mutter.
Ja, dann.
Oder in einem Laden, wo Sie ausgeholfen haben.
Ja, ich kann mich an eine Situation erlauben. Mein Sohn ist ja sehr ähnlich wie ich. Und er hat immer Blödsinn gemacht in der Schule und so. Und da hat mein Mann zu mir gesagt, also da gehe ich nicht hin, das ist dein Sohn. Das macht, wieg du mal gerade.
Aber es war doch auch sein Sohn.
Ja, es war aber früher so. Alles, was schlecht war, dann wurde ich zu Rate gezogen. Das musste ich dann gerade biegen. Und ich habe es auch gemacht.
Aber die Lehrerin oder der Lehrer hat Sie erstmal angeschnauzt, oder wie?
Ja, aber das war ja auch damals ganz natürlich, ne?
Und dann haben Sie gesagt, stopp?
Stopp, genau.
Aber in der Zeit schon?
Ja.
Frau Werner.
Ja.
Da haben Sie Maßstäbe gesetzt.
Ja, da habe ich mich schon durchgesetzt. Und wenn ich rausgekommen bin, dann habe ich gesagt, du blöde Kuh. Das mache ich manchmal auch. Ich muss das raus.
Ja, rauslassen.
Ja. Okay.
Nicht in der Situation, Sie möchten niemandem
nahe
treten.
Nein.
Aber hinterher
mache ich das.
Lassen Sie es los.
Und,
ja,
das befreit mich. Und das muss ich haben. Und das gönne ich mir auch. Und das ist auch mein gutes Recht, oder? Von wem oder was haben Sie Ihr Herz verloren? Ach, du lieber großer Gott. Ja, an meinem Mann habe ich das Herz verloren. Ganz klar.
Was war so besonders an ihm? Sein Aussehen, wie er gerochen hat, wie er sich bewegt hat, was er gesagt hat?
Eigentlich alles. Sein Äußeres einmal, ne?
Und war er groß, stark oder eher?
Nein, er war dunkel. Die haben früher immer zu ihm gesagt, er wäre ein Ausländer, so ein ausländischer Typ. Mhm. Er war sehr charmant, er tanzte gerne, hat mir Komplimente gemacht und da habe ich mein Herz dran verloren. Und das ist immer so geblieben.
Sie lieben ihn bis heute?
Ja, aber obwohl manchmal in manchen Situationen konnte er auch austeilen. Und das sage ich ihm jetzt auch mal. Da muss ich mir mal Luft verschaffen.
Auch da gönnen Sie
sich
das.
Auch da. Und hinterher sage ich, du kennst mich doch, wie ich bin.
Und hätten Sie es ihm auch damals öfter sagen dürfen, sollen, müssen? Oder sind Sie
ja, habe ich gemacht.
Haben Sie auch schon gemacht?
Ja, und ich habe das auch zu meiner Freundin gesagt. Ich habe mir vieles auch nicht gefallen lassen. Und wenn das zu arg war, bin ich dann einfach rausgegangen. An eine frische Luft, habe durchgeatmet. Und wieder kam, war es dann vorbei. Dann hat er sich abgeregt und ich auch. Und dann war alles wieder gut. Okay, so habe ich meine Ehe gemeistert. Und ich denke mal, auch ganz gut. Und deswegen kann ich da jetzt auch ganz normal mit umgehen. Er hat sein Leben gehabt mit mir und ich auch. Und wir haben schöne Zeiten mitgemacht und nicht so schöne Zeiten. Aber ich bin ihm auch nicht böse. Ich habe ihn verziehen. Und wie gesagt, kam mir ja schon mal drauf, Verzeihen ist so wichtig. Wenn das alle Menschen könnten auf dieser Welt, wäre schön. Erstmal hat man dann ein leichtes Leben, nicht so anstrengend. Man kann dann wieder aus dem Vollen schöpfen, wie ich das ja auch mache.
Und gehen Sie viel in die Kirche oder ist das nicht so Ihr Ding?
Nein, ich brauche nicht in die Kirche zu gehen. Ich habe diese Stille oder dieses Gute oder dieses Verständnisvolle oder dieses Liebe in mir selber ruhen. Und ich ruhe in mir. Ich möchte das vielen Menschen vermitteln, dass man auch für sie, auch für ihre ganze Familie oder wie auch Freunde oder so, die Ruhe, dieses Vermitteln, diese Liebe. Warum kann man sich Liebe nicht schenken? Auch Menschen, die man unterwegs trifft oder so.
Es ist so, um Liebe schenken zu können, muss man Liebe haben.
Habe ich.
Ja, Sie haben.
Sehr viele. Sehr
weil
viele
Sie gefragt Liebe. Haben, warum kann man sich nicht Liebe schenken?
Ja.
Eventuell geht es anderen Menschen nicht so gut wie Ihnen in der Beziehung. Und denen fehlt Liebe, denen fehlt
ja,
zu viel.
Ja.
Und deswegen können Sie es nicht schenken. Weil es Ihnen fehlt.
Mhm.
Sie brauchen es quasi selbst.
Selbst,
und
ja,
bekommen es aber nicht nirgendwo her.
Ja.
Und das ist dann so eine Spirale.
Spirale.
Mhm. Die sich abwärts dreht, glaube ich.
Schade, ne?
Mhm.
Aber ich finde immer, man hat doch aber auch so viel Kraft, sich dagegen mal zu sagen, pass auf, jetzt mache ich das.
Ja, ja, ja.
Jetzt lasse ich mal alles los und fange nochmal von vorne an. Es ist doch egal, wie alt man ist, oder?
Ich denke schon.
Ja, eben. Dafür ist das Leben viel zu kostbar, sage ich euch alle. Das Leben ist so kostbar. Und dann kann man das auch machen und dann schafft man das. Man muss nur daran glauben.
Noch eine kurze Frage zu Ihren Kiddies. Sind Sie da glücklich, wie die sich entwickelt haben, was draus geworden ist? Wie war das da? Sind Sie eine stolze Mutter? Eine besorgte Mutter?
Ich bin eine besorgte Mutter, liebevolle Mutter, obwohl vieles im Argen liegt, aber darüber möchte ich nicht sprechen.
Das ist richtig.
Aber auch eine liebevolle Oma bin ich. Ich habe 4 Enkelkinder, 2 Mädchen und 2 Jungs, von meiner Tochter 2 Jungs und von meinem Sohn 2 Mädchen. Da habe ich leider keinen Kontakt. Da möchte ich nicht drüber reden. Aber von meiner Tochter, die beiden Jungs, hatte ich viel in Cuxhaven. Meine Tochter gearbeitet hat ab und zu mal. Dann habe ich sie genommen und ich habe sie praktisch liebevoll, so denke ich, auch großgezogen. Und es ist was aus denen geworden.
Ja, schön.
Und da bin ich so glücklich drüber, obwohl sie sich ab und zu mal ein bisschen mehr bei mir melden könnten. Aber ich stehe da hinten dran, weil ich denke mal, der Große, der studiert, der hat ein sehr schwieriges Studium. Und der Kleine, der macht jetzt dieses freiwillige Jahr und dann macht er noch Tennis noch nebenbei. Also das nehme ich denen auch nicht übel.
Das heißt, Sie müssen so eine Konstellation, dass da kein Raum für Liebe ist, auch in der eigenen Verwandtschaft aushalten mit Ihrem Sohn.
Ja, das muss ich.
Und es ist vermutlich nicht immer leicht.
Nein.
Dann braucht man manchmal eine Runde Lachen extra.
Ja,
oder?
Ja, weil ich da sehr traurig drüber bin und sehr viel weine. Das muss ich,
ja.
Das ist aber...
Aber das alles, was in Ihrer Macht steht, wie ich Sie einschätze, haben Sie getan.
Ja.
Und dann müssen Sie einfach das so hinnehmen und akzeptieren und respektieren.
Genau.
Und das Beste draus machen.
Und das ist schwer. Und dann habe ich wieder die Gegenseite, dass ich lustig sein kann und Freude schenken kann. Und das ist.
Und auch alles, was Sie an Liebe geben können, reicht nicht, um da alles zu befrieden und zu heilen.
Nein.
Was müsste passieren, damit es wieder Frieden gibt in dieser Beziehung?
Zwischen meinem Sohn und mir, meinen Sie?
Ja.
Ich weiß es nicht, was passieren muss.
Ein Wunder.
Ein Wunder. Ein großes Wunder.
Gut, das lassen wir so.
Ja, lassen wir so
diskret
stehen. Ich bin nett und freundlich zu jemanden und oder zu fast allen Leuten, die mir sympathisch sind. Manche sind dann ja auch so böse und können auch böse sein. Da kann ich ein Lied von singen, von böse.
Was heißt böse? Dass sie anschreien oder anschwärzen?
Oder falsche Aussagen machen oder so. Ne? Also da kann ich... Aber das will ich jetzt heute gar nicht sagen.
Sie wollen das nicht ausbreiten und dem keinen Raum
Nein,
geben?
Nein, ich will denen keinen Raum geben bei mir im Herzen.
Und immer, wenn man sowas wieder erzählt, passiert es wieder.
Ja, genau. Und das müssen die selber mit sich abmachen. Aber trotzdem habe ich denen auch verziehen,
schön,
weil das bei mir in der Verwandtschaft war. Sie glauben gar nicht, was ich alles in der Verwandtschaft mitgemacht habe. Aber ich habe denen auch verziehen und somit habe ich meine Ruhe. Und die sollen mich auch in Ruhe lassen.
Nein. Oder sie können sie lieb haben.
Oder
so
das.
Wie sie sind.
Ja, genau, so sehe ich das. Und so würde ich auch weiterleben.
Liebe Margarete Werner, wenn Sie so einen Strich ziehen, wie fassen Sie es zusammen, wie bringen Sie es auf den Punkt? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Meine Geschichte, wenn ich das so sagen sollte.
88 Jahre auf und ab oder doch relativ gleichmäßig?
Nein, auf und ab. Und da befinde ich mich immer noch drin. Ein Auf und Ab. Und so ist mein Leben. Und so wird das auch wahrscheinlich auch zu Ende gehen. Aber da bin ich auch nicht böse drüber. Ich sehe das trotzdem alles positiv. Auch wenn Menschen mal mit mir so umgehen, dann denke ich, ja, nimm es gar nicht ernst oder lass das gar nicht in meinen Inneren. Und dann gehe ich damit so um. Das ist so. Und ich habe ein schönes Leben. Und man soll auch mal dankbar sein. Ne?
Und diesen Schutzpanzer, den gönnen Sie sich ganz bewusst?
Ja, ich habe eine schöne Wohnung. Mein Mann hat das noch alles so schön gemacht. Die Sonne scheint rein, wenn die dann bin ich glücklich, wenn die Sonne scheint. Oder nachts gehe ich mal auf den Balkon und guck mal den Mond oder die Sterne oder so. Und ich finde das so schön. Die Natur ist so schön. Und wie gehen wir damit um? Meine Güte nochmal. Ist das nicht traurig?
Mhm.
So eine schöne Welt haben wir. Verstehe ich nicht.
Ja, aber was uns bleibt oder was Ihnen bleibt, ist eben Ihre kleine Welt.
Ja, meine kleine Welt.
So positiv und so fröhlich wie möglich zu gestalten.
Und die will ich auch behalten, meine kleine Welt.
Das machen Sie. Und viel Spaß in New York.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich eingelassen haben auf dieses Abenteuer, eine Stunde reden, dass Sie Ihr Herz so sehr geteilt haben.
Ja.
Liebe Gretel.
Ja.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Folge Im Minirock gegen das Establishment. Das ist die Geschichte von Sigrid Erhardt, 72, wo es auch ziemlich viel Auf und Ab gab und ziemlich viel Action. Ja. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Hier noch ein Podcast-Tipp. Es geht um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt, die Beatles. Aber schon gewusst, dass sie ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez hatten, in einem Stripclub, und es war eine Katastrophe. Oft stand die Band kurz vor dem Ende, aber 3 Jahre nach diesem ersten vergeigten Auftritt in Hamburg sind die Beatles berühmt und schreiben Musikgeschichte. Becoming the Beatles heißt der entsprechende Doku-Podcast mit viel Musik und einer Menge verrückter Geschichten in der ARD-Audiothek.